Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Gemeinde, kennen Sie den Seifenblasengott? Nein? Ich bin der Überzeugung, dass viele Menschen an den Seifenblasengott glauben. Was ist das, ein Seifenblasengott? Solche Seifenblasen, Kinder lieben das ja. Also da pustet man sie in die Luft und sie sehen so schön aus, so schön bunt. In den buntesten Farben glänzen sie. Man kann sie wieder auffangen. Man hat eine Menge Spaß damit. Sie sehen so rund und vollkommen aus. Und man selber macht sie, man erschafft sie. Und dann fliegen sie in die Luft und tanzen fröhlich in der Sonne, so wie schöne Träume. Allerdings plötzlich zerplatzen sie, ebenso wie manche Träume. Und dann sind sie einfach weg. Meist dann, wenn so eine Seifenblase an etwas Hartes stößt. Plopp, das war's dann. Ihr Lieben, so ist das mit dem Seifenblasengott. Selbstgemachte Vorstellungen von Gott. Ein Gott, den wir uns selbst erschaffen. Sicher, wir können dazu durchaus Material benutzen, das uns vorliegt. Also manch einer benutzt auch die Bibel zum Beispiel, taucht ein, holt sich ein bisschen was heraus aus dieser bunt schillernden Traditionssuppe und dann erschafft man sich daraus seinen eigenen Gott. Bunt schillernd wie eine Seifenblase eben. Und der Mensch sprach, lasset uns Gott machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und so schuf der Mensch Gott zu seinem Bilde. Zum Bilde des Menschen schuf er ihn. Frei nach 1. Mose 1. Das ist eine ganz besondere Form der Schöpfungsgeschichte. Und eine Zeit lang geht das auch gut und sieht schön aus. Aber die traurige Realität ist doch, dieser Glaube hat keinen Bestand. Er platzt wie ein Wunschtraum, dieser Seifenblasengott. Vor allen Dingen dann, wenn er an etwas Hartes im Leben stößt. Schon der Prophet Jeremia, er sieht sich in seiner Zeit im 7., 6. Jahrhundert vor Christus auch mit diesem Seifenblasenglauben konfrontiert. Es waren falsche Propheten, die den Menschen diesen selbst erschaffenen Gott verkündeten. Ihr habt alle diesen Predigttext, er ist lang und durchaus auch schwer und hart. Wir werden nicht auf alle Sätze, auf alle Details eingehen können. Deswegen haben wir ihn als Kopie einfach verteilt. Jeremia 23. Drei Gedanken dazu. Das erste, ein Traumgott. Ein Traumgott. Wir lesen zunächst mal die ersten beiden Verse. So spricht der Herr Zebaoth, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch. Sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen, es wird euch gut gehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Wir überspringen ein paar Verse und weiter an Vers 26. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Hui, das sind harte Worte. Hier ist von Träumen die Rede, welche diese falschen Propheten haben und die sie dem Volk mitteilen. Es geht dabei letztlich um einen Traumgott, der so ist, wie wir ihn uns wünschen. Es ist der liebe Gott, der zu allem Ja und Amen sagt, was wir Menschen tun. Ein Gott, der fünfe Grade sein lässt, der blind und taub ist für Ungerechtigkeit, für die Unterdrückung von Schwachen und Armen, der blind und taub ist für die Sünde im Leben. Jeremia sagt, sie betrügen euch. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Ein Traumgott, also dessen Hauptaufgabe es ist, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. So einen Gott wünschen wir uns doch gelegentlich, oder? Das wäre doch der absolute Traumgott. Wir glauben und als Gegenleistung erwarten wir, dass Gott es uns gut gehen lässt, dass er uns beschenkt mit Glück und Genuss, Gesundheit und Gelingen, mit Gutem und Geborgenheit und. Ein Traumgott. Das ist aber letztlich ein Seifenblasengott, der zerplatzt an der harten Realität. Der Traumgott ist ein Gotttraum, von uns Menschen erträumt und erschaffen. Ihr Lieben, einer der bedeutendsten Religions- und auch Christentumskritiker war Ludwig Feuerbach. In seinem Gefolge stehen so große Namen, kritische Geister wie Marx, Engels, Sigmund Freud, Nietzsche, viele andere. Und genau das ist der Hauptvorwurf von diesem Herrn Feuerbach. Der Hauptvorwurf gegenüber aller Religion. Er sagt, der Glaube an Gott ist letztlich nur ein Wunschtraum. Und er erklärt das und sagt, wie kommt es dazu, der Mensch hält es nicht aus, dass er sterblich ist, dass er unvollkommen ist. Das ist nicht zu ertragen und darum projiziert der Mensch das Bedürfnis nach Unendlichkeit, nach Vollkommenheit, nach Glück. Das projiziert er auf etwas außerhalb seiner selbst. Und so entsteht laut Feuerbach die Vorstellung von einem Gott. Gott ist, so sagt er, im Grunde die Summe aller Wünsche nach Unsterblichkeit, Vollkommenheit, Glückseligkeit eines Menschen. Und weil dieser Gott dann all das hat, was wir nicht haben und was der Mensch gerne hätte, darum will man dann was davon abbekommen. Und dann sagt Feuerbach knallhart, der letzte Grund der Religion ist der Glückseligkeitstrieb, der Egoismus. Und Feuerbach hätte ja recht, wenn Gott wirklich nur durch unsere Vorstellungen und Wünsche und Bedürfnisse erschaffen wäre. Darum heißt das zweite Gebot, du sollst dir kein Gottesbild machen. Selbstgemachte Bilder von Gott sind gefährliche Zerrbilder. Über Jahrhunderte herrschte das Zerrbild des unnahbaren, harten, gnadenlosen Richters vor. Das gab es auch, des Aufpassers. Das Bild eines heiligen Gottes, der uns Menschen klein macht und kaputt macht, der uns droht und uns Angst macht. Und ebenfalls ein Zerrbild ist das Gegenteil, in Gott nur den lieben Gott zu sehen, dem es letztlich egal ist, was wir tun und wie wir leben, der ohnehin alle in den Himmel hineinliebt, der einfach nur immer wieder bestärkt und bestätigt, annimmt und toleriert. Dieser Traumgott, der wurde schon damals von den falschen Propheten zur Zeit Jeremias verkündigt. Und mir scheint, in der heutigen Zeit ist er auch der verbreitetere von diesen beiden Traumgöttern. Wunschtraumgott. Doch Gott ist nicht da, ihr Lieben, weil wir uns das wünschen. Und er ist auch nicht da, wie wir ihn uns wünschen. Er ist da, weil er da ist. Und Gott ist nicht dafür da, unsere Wünsche zu erfüllen, sondern seine Zusagen. Ein Traumgott? Fragezeichen. Das zweite, vom Traum zum Albtraum. Jeremia macht klar, ihr Lieben, wir Menschen, wir können doch gar nichts von uns aus über Gott sagen. Auch dein Herz kann dir letztlich nicht Gott offenbaren. Wie sagt er, sie betrügen euch, sie verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Unser menschliches Herz, sofern es nicht nach dem Willen Gottes fragt, ist kein sicherer und nicht immer ein guter Ratgeber. Auch wenn heute so viele Leute den Tipp geben, hör auf dein Herz, folge deinem Herzen. Ihr Lieben, das reicht nicht immer. Das allein ist zu wenig. Bete und frage zugleich, Gott, was ist denn dein Wille? Denn unser eigenes Herz kann uns auch täuschen. Die falschen Propheten damals, die haben nur auf ihr eigenes Herz geschaut und gehört. Und so sagt Jeremia weiter in Vers 18, aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, lesen wir diesen Abschnitt von Vers 18 ab und dann Vers 19. Siehe, es wird ein Sturmwind des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Hui, nochmals harte Worte, die unsere Gottesvorstellung und unsere Wunschträume gehörig durcheinander wirbeln. Man könnte sagen, das klingt nicht nach Wunschtraum, das klingt nach Albtraum. Hier ist vom Zorngericht die Rede, vom Sturmwind des Herrn, ein schreckliches Ungewitter, wie es gestern über Norddeutschland an einigen Stellen intensiv hinweggefegt ist, Blitz und Donner. Und es sollte uns schon auch irgendwie erschüttern. Hier steht, bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr. So stellen wir uns Gott vor, der nahe Gott, der gute Gott. So verkündigen wir ihn Sonntag für Sonntag. Und dann heißt es hier, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Das passt doch so gar nicht zu dem, was wir uns wünschen. Schönen Gruß an Feuerbach. Lieber Ludwig, dieser Gott, der hier beschrieben ist, den denkt sich kein Mensch aus. Der passt nicht zu deiner Wunschtraumtheorie. Aber er entspricht, wenn wir ehrlich sind, doch unsere eigenen Erfahrungen auch. Wir erleben Gott doch nicht immer nur als den nahen, den uns zugewandten, den netten Gott. Wir erleben ihn doch auch als fremden, fernen, verborgenen Gott, unverständlichen Gott. Besonders im Leid. Da ist Gott uns manchmal so fremd und wir beten. Und was ist? Wir beten, aber wo bleibt die Erhörung? Und wir entdecken diesen Gott in der Bibel auch als ein Gott des Gerichts. Ein Gott, der in der Sintflut zum Beispiel, diese Sintflutsgeschichte, der da unzählige Menschen ertrinken lässt. Mit dabei alte und kranke Menschen, unschuldige Kinder, Säuglinge, süße Babys. Das können wir doch nicht begreifen. Und wir lesen auch von einer Hölle, von einem Verlorensein, von einem ewigen Tod. Ich habe volles Verständnis, wenn man dann sagt, puh, das gefällt mir nicht, das fühlt sich nicht gut an. Dann lieber doch schnell ins Neue Testament, dann lieber den Geist Jesu und dann Überraschung. Auch bei Jesus lesen und hören wir solch eine Botschaft. Haben wir das nicht eben im Evangelium gehört, diese Worte vom breiten und schmalen Weg? Übrigens stehen die in dieser wunderschönen, weltbekannten, sanften, friedvollen Bergpredigt. Da heißt es, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Worte Jesu. Und jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Das sagt Jesus. Klingt wie ein Albtraum, oder? Und man wird persönlich, ja, aufgewühlt. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, das klingt nicht so, als ob da nur irgendwie die Ungläubigen und die böse Welt gemeint ist. Das klingt so, als ob wir selber womöglich gemeint sein könnten. Wie oft sagen wir, Herr, Herr? Und wie wenig leben wir unseren Glauben im Alltag? Was ist da los? Wollen Jesus und Jeremia uns Angst machen? Ich glaube nicht, dass es darum geht, aber sie wollen eine falsche Selbstsicherheit und auch Selbstgerechtigkeit erschüttern, niederreißen. Sie wollen Umkehr, Bekehrung. Denn, so sagt es Gott doch durch Jeremia, wenn diese falschen Propheten wirklich von Gott wären, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Das ist die Absicht, dass sich was verändert in unserem Leben. Das ist die Absicht hinter diesen Worten des Jeremia und auch hinter den Worten Jesu. Wo spürst du heute Morgen die Stimme Gottes, dass sich in deinem Leben etwas verändern muss, dass du umkehren musst, dass du von Gottes Wegen abgewichen bist? Ich habe in der Vorbereitung überlegt, an der Stelle Beispiele zu bringen. Dann habe ich gedacht, nein, das lasse ich. Es ist die Gefahr, dass dann doch immer und immer wieder die gleichen Beispiele kommen. Und es ist die Gefahr, dass die Vielfalt der Dinge, die uns beschäftigen, darin sich nicht wieder richtig abzeichnet. Und deswegen ist die ganz persönliche Frage, jeder möge doch in sein Leben hineinschauen, was nicht in Ordnung ist. Und ich auch in meins. Und wenn wir nachher das Abendmahl feiern, dann tut es so gut, sich das wieder neu zusprechen zu lassen, dass Gott uns vergibt, dass Gott uns einen Neuanfang schenkt. Dieser Ruf zur Umkehr, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil in der Predigt des Jeremia. Es ist ein ganz wichtiger Bestandteil überhaupt vom Predigen. Das dürfen wir nicht weglassen oder verschweigen, sonst machen wir uns doch schuldig, wenn andere verloren gehen. Das ist nicht bequem, ihr Lieben. Und das macht auch mir keinen Spaß. Es gibt Predigtexte, über die würde ich viel lieber predigen. Und das ging dem Jeremia nicht anders. Ein paar Verse vorher, da lesen wir, wie es ihm geht mit dieser Botschaft. Wie er sich fühlte. Und das ist heftig. Er sagt, mir bricht das Herz, ich zittere am ganzen Leib, ich taumle wie ein Betrunkener, der vom Wein benommen ist. Denn die Worte des Herrn, des heiligen Gottes, haben mich getroffen. Hey, der Kerl, der läuft nicht selbstsicher auf die Kanzel, sondern der schwankt und taumelt wie ein Besoffener. So schwer fällt ihm seine Predigt. Und wenn man die Menschen kennt und lieb hat, denen man vielleicht auch unangenehme, vielleicht auch mal harte Worte sagen muss, da zerreißt es einem fast das Herz. Wer Kinder hat, der kennt dieses Gefühl. Man liebt sie doch und doch muss man manchmal auch Hartes sagen. Aber es hilft zu wissen, dass auch die harten Worte Gottes letztlich seiner Liebe entspringen. Vom Traum zum Albtraum. Das dritte, das möchte ich so überschreiben: traumhaft, wie Gott wirklich ist. Nochmal einen Vers aus diesem ganzen Text, Vers 28. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ihr Lieben, was steckt in diesem Satz drin? Darin steckt doch eins, dass das wahre Wort Gottes wie Weizen ist. Das ist das Bild. Die selbst ausgedachten Bilder von Gott, die sind wie Spreu, nichtig, leer, wie Seifenblasen eben, zerplatzen. Aber das wahre Wort Gottes ist wie ein fruchtbarer Weizen. Was für ein Bild. Es wird ausgesät in den Acker unseres Herzens, um Frucht zu bringen, und es macht satt. Es ist Lebensmittel, mehr noch Lebensmitte. Und es zeigt uns, worum es Gott letztlich geht und wie Gott ist. Er ist ein Gott des Lebens, der auch für uns, für seine Menschenkinder, eben nicht Tod, Verderben und Verdammnis will, sondern das Leben, das ewige Leben. Paulus sagt es in 2. Timotheus, im 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil er uns liebt. Und auch ein Jeremia, auch er sieht nicht nur Gericht und den strafenden, den harten, den fernen Gott, sondern Jeremia sieht auch schon den Messias, den Retter, den darin nahen Gott. Er sieht eine wahrlich traumhafte Zeit anbrechen, denn er sieht Jesus kommen. Er sieht einen neuen Bund, und in diesem Bund, ihr Lieben, dürfen wir leben. Denn auch wenn Jeremia immer wieder zur Umkehr aufruft, weiß er doch, alleine und mit eigener Kraft schaffen wir das nicht. Es braucht ein neues Herz. Und dann hört Jeremia, wie Gott sagt, und das ist in Jeremia 31, der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe und auch mit uns, wird ganz anders aussehen, sagt Gott. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Gott selber also ist es, der unser Herz verwandeln muss und es auch kann. Er gibt uns seinen Heiligen Geist, wir kommen von Pfingsten her, und er gibt uns sein Wort dazu, die Bibel. Und nun können wir tatsächlich immer fragen, Gott, was ist dein Wille für mein Leben? Und auch wenn wir scheitern, das ist nicht das Ende. Wir können immer wieder neu anfangen. Und wenn wir fragen, Gott, was ist dein Wille für uns? Ich weiß das, dass das ganz unterschiedlich aussehen kann in den Antworten. Und in dieser vielfältigen Gemeinde, da merken wir das ja auch sehr deutlich, nicht jeder hört und erkennt dasselbe als Gottes Willen. Und auch die Bibel verstehen wir nicht alle gleich. Okay, das müssen wir aushalten. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Und beim Fragen nach Gottes Willen, da gibt es eben auch unterschiedliche Sichtweisen und Erkenntnisse, weil sich da ja auch immer unser menschliches Denken, unsere eigene Prägung mit hineinmischt. Okay, das können wir aushalten. Aber wir wollen uns doch immer wieder gegenseitig und auch uns selbst ermahnen und ermutigen. Hey, frag nach Gottes Willen. Hör auf sein Wort. Und wenn wir dann dabei trotzdem Fehlurteile fällen, das kann vorkommen, ja, über unseren eigenen Weg oder auch über den unserer Mitmenschen, dann dürfen wir trotzdem auf Gottes Barmherzigkeit und auf seine Vergebung vertrauen. Und dann dürfen wir hören, immer wieder und immer wieder, was Gott auch dem Jeremia gesagt hat und dem Volk Israel. Und auch uns, er sagt, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Das ist garantiert kein Wunschtraum. Das ist Realität. Amen.